Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Ich heiße Kaspar Schlenk und spreche heute mit der Whitebox-Gründerin Salome Preiswerk. Salome hat lange bei einer Strategieberatung gearbeitet und dort vor allem Banken beraten. Vor 4 Jahren ist sie dann mit Whitebox als einer der ersten Anbieter in Deutschland mit einem Robo-Advisor gestartet. Mittlerweile gibt es mehr als 30 Fintechs, die Kundengelder automatisiert anlegen. Wie kann sich Whitebox da von der Konkurrenz noch abheben und wie entwickelt sich der Markt für Robo-Advisor? Darüber habe ich mit ihr im Podcast gesprochen. Salome, Whitebox war einer der ersten Robo-Advisor im Markt, der automatisierte Geldanlage angeboten hat. Ihr seid vor 4 Jahren gestartet. Wie hat sich aus deiner Sicht der Markt verändert? Was ist passiert?
Ja, 4 Jahre fühlen sich in der Tat schon an wie eine kleine Ewigkeit, allerdings tatsächlich eine schöne und spannende Ewigkeit. Und es ist wirklich viel passiert, nicht nur bei uns, sondern im Markt allgemein. Wir waren einer der ersten und damit auch einer der wenigen vor 4 Jahren, die live gegangen sind. Mittlerweile haben wir viele Mitbewerber, je nachdem, wie weit man den Kreis zieht, wahrscheinlich irgendwas zwischen 30 und 40 Playern. Das heißt auch für den Kunden, dass mittlerweile, oder für den Anleger, dass mittlerweile für jeden etwas dabei ist. Allerdings eben auch die Auswahl vielleicht etwas schwieriger geworden ist. Und ganz generell, glaube ich, kann man sagen, dass wir, und das macht diese Zeit jetzt eben gerade so spannend, dass der Markt sozusagen auf der Schwelle ist von Nische zu Masse und dementsprechend die nächsten Monate und Jahre eine, ja, wenn man so will, eine neue Phase einläuten.
Du hast ja diese Fülle an Anbietern angesprochen. Wie differenziert ihr euch da eigentlich noch gegenüber dem Kunden?
Das Differenzierungsthema ist in der Tat ein sehr interessantes in unserer Branche. Natürlich ist es generell das Los eines jeden Anbieters, dass man sich differenzieren muss. Allerdings ist eine gesunde Portion Langeweile, in Anführungs- und Schlusszeichen, in unserem Metier gar nicht so verkehrt. Was ich damit meine, ist, gerade im Kern unserer Dienstleistung, dem Portfolio-Management, darum geht es ja, wir verwalten das Geld unserer Kunden, ist es schwierig, und vielleicht auch nicht wirklich angezeigt, sich zu differenzieren im Sinne von, dass man da etwas ganz Neues, das die Welt noch nie gesehen hat, auszuprobieren. Einerseits sollte man seine Kunden vielleicht nicht als Meerschweinchen in einem groß angelegten Feldversuch missbrauchen. Andererseits glaube ich, ist es für die Akzeptanz in einem noch neuen Markt durchaus gut, wenn das zumindest zugrunde liegende Modell, die Philosophie nachvollziehbar ist, wenn sie auch einen Track Record hat, wenn man nachsehen kann, wenn man das möchte, ob das valide ist, ob das Hand und Fuß hat, vielleicht auch über viele Jahre und Jahrzehnte und nicht zuletzt, wenn man eben mit Dritten zusammenarbeitet, damit meine ich, wenn man ein indirektes Kundengewinnungsmodell hat mit anderen Finanzdienstleistern, kooperiert oder auch mit Firmen, die einen ihre Kunden oder Mitarbeitenden vermitteln, ist es umso mehr angezeigt, dass man da einen validen, nachvollziehbaren Ansatz hat. Das heißt, man ist
ein bisschen Meerschweinchen sind die Kunden ja schon, weil ich meine, man hat ja noch keinen sozusagen Rendite-Track-Record, kann noch nicht vorzeigen, so und so hat das Portfolio sich in den vergangenen 10 Jahren entwickelt und auch in die Zukunft. Gibt es viele Startups, die Venture finanziert sind, also wo Investoren investiert haben, und da ist ja auch unklar, ob die am Ende alle bestehen. Also ein bisschen Meerschweinchen ist der Kunde am Ende schon, oder?
Ja, das sind unterschiedliche Themen. Ich glaube, das letzte, was du gesagt hast mit der Kapitalisierung oder grundsätzlich mit der Frage, ob sie jeden Anbieter auch in 5 Jahren noch gibt. Mal ganz abgesehen davon, dass man sich das bei traditionellen Anbietern ja heutzutage auch fragen kann, Klammer zu, ist da das Risiko allerdings sehr überschaubar, weil letztlich geht es einfach darum, ja, das größte Risiko ist, zumindest wenn man mit Fonds arbeitet, das tun wir auch, ist das Geld nicht weg. Das Risiko ist, dass der Anbieter weg ist und dass das Geld nicht mehr nach der bisherigen Methode verwaltet wird. Man es woanders hin transferieren muss. Und das ist es. Das ist auch nicht wünschenswert, aber ich denke schon im Großen und Ganzen überschaubar. Das andere mit dem Anlageansatz.
Lass uns da trotzdem noch mal ganz kurz einhaken. Ich habe das bei einem der ersten Robo-Advisor, die mit euch auch gestartet sind, Cashboard hießen die damals, habe ich das durchgemacht und am Ende ist dann genau dieses Produktversprechen, es ist einfach, man braucht sich nicht drum kümmern, kann es da 10 Jahre liegen lassen, ist ja dann im Grunde genommen dahin, weil man sich dann irgendwie bei der Partnerbank einloggen muss und dann gucken muss, was sind eigentlich die Einzelteile, die in meinem Portfolio da waren, lohnt sich das noch, wie kann ich die da jetzt rausziehen? Also am Ende ist ja genau dieses Produktversprechen des Robo-Advisory dann nicht gegeben.
Und natürlich ist es auch nicht das Ziel, dass dieser Teil des Versprechens, nämlich das nachhaltige zur Verfügung stellen einer Methode, die zum Beispiel bei uns ja auch wirklich auf lange Sicht angelegt ist, dass die dann irgendwann wegfällt. Ich sage nur, in einem Worst-Case-Szenario ist das Risiko eben dieser Hassle, dass man dann sich einen anderen Anbieter suchen muss, sich selbst darum kümmern muss. Aber es ist eigentlich kein Risiko, dass irgendwelche Gelder weg sind, nur weil der Anbieter weg ist.
Lass uns auf diesen anderen Punkt nochmal zurückgehen, nämlich die Frage, wie kann man die Kunden überzeugen, obwohl man jetzt noch nicht wie andere traditionelle Vermögensverwalter so eine Historie über 10 Jahre oder 20 Jahre, 30 Jahre vorweisen kann.
Ja, die Herausforderung ist ja gerade bei den meisten, dass man die Kunden und manchmal ja auch die Medien überzeugen muss, eben diese langfristige Sicht überhaupt erst einzunehmen, weil ja eine große Tendenz bei vielen besteht, ganz kurzfristig sich die Rendite anzuschauen. Das heißt, ich finde es schön, Kaspar, dass du überhaupt diese lange Sicht einnimmst. Meine Rede, man sollte tatsächlich möglichst lange hinschauen. Und da sind wir jetzt zumindest eben mit 4 Jahren, du hast es gesagt, in einer Größenordnung, wo man zumindest mal hinschauen kann und eine Zeitdauer gegeben ist, wo man beginnen kann, die Validität der Ansätze und wie sie funktionieren und wie sie sich in welchen Situationen bewähren oder nicht bewähren, anzuschauen. Noch ganz kurz zurück zur Frage der wie man sich differenzieren kann im Markt und ich glaube eben eine gewisse Portion an Nachvollziehbarkeit der zugrunde liegenden Methode und das kann man eben schon, also wir machen im Kern beispielsweise einen Value-Ansatz, andere Anbieter haben einen Faktor-Ansatz, der dritte hat einen Volatilitätsmanagement-Ansatz und diese Methoden kann man sich durchaus auch mit einem längeren Track-Record anschauen. Das heißt, ja, es mag sein, dass eben wir beispielsweise nur einen Track-Record von 4 Jahren haben, aber die Ansätze per se kann man sich durchaus auch mit viel, viel länger zurückliegenden Datenreihen anschauen und da gibt es auch empirische, wissenschaftliche und so weiter Untersuchungen dazu, was wie oder eben wie nicht funktioniert. Das heißt, es gibt durchaus die Möglichkeit, sich diese Ansätze anzuschauen und das ist auch gut so.
Wenn man sich jetzt eure Rendite über 4 Jahre anguckt, du hast es jetzt gerade schon gesagt, dann schneidet ihr innerhalb des Robo-Advisors Feld, sage ich mal, gut ab. Wenn man sich jetzt so ein Beispielportfolio aus einfach zusammengestellten ETFs anguckt, ist sozusagen das Beispielportfolio trotzdem besser als ihr. Was ist euer Argument, dass ihr sagt, unsere Dienstleistung ist trotzdem mehr wert, als wenn man sich jetzt einfach ein MSCI World und ein Anleihen-ETF zusammenkauft?
Der Mehrwert, und da kommt wieder die lange Sicht, der soll sich eben über viele Jahre manifestieren. Wir sind durchaus der Meinung, dass man sich mit einem relativ einfachen, selbst zusammengesetzten ETF-Portfolio durchaus was Gutes tut, leider im Vergleich zu dem, was man oft vielleicht in der traditionellen Finanzdienstleistungswelt offeriert bekommt. Das muss nicht schlecht sein. Die Frage ist nur, genügt einen das? Genügt das? Wir sind durchaus, unser Ansatz ist ja so aktiv wie nötig und so passiv wie möglich. Ein ganz passiver Ansatz, der nie etwas an der Zusammenstellung ändert, ist für uns dann doch etwas zu passiv, weil ja, während wir der Meinung sind, die Welt ändert sich nicht auf täglicher oder wöchentlicher oder monatlicher Basis so, dass man ständig in das Portfolio eingreifen muss, kann man doch konstatieren, dass es sich über Jahre so verändert, dass sich Chancen und Risiken anders darstellen, und diesen Anpassungen wollen wir in der Portfoliozusammensetzung Rechnung tragen. Was man auch nicht vergessen darf, man trifft auch mit einem, ich sage jetzt mal so passiv zusammengesetzten Portfolio, auch eine aktive Entscheidung. Das ein MSCI World ist auch so und nicht anders zusammengesetzt. Da gibt es gewisse Anlageklassen, die nicht repräsentiert sind oder die übergewichtet repräsentiert sind. Und das ist auch eine Entscheidung, die man fällt. Man fällt die vielleicht nicht so bewusst, aber man fällt sie. Und wir sind der Meinung, dass eine gewisse Aktivität, wenn auch eben nicht Aktionismus, da durchaus helfen kann, langfristig eben die Chancen und auch Opportunities adäquat zu managen. Hm.
Wenn man sich jetzt so nochmal die größere Sicht anguckt, dann seid ihr auf diese 4 Jahre genommen, könnt ihr eine relativ gute Rendite vorweisen. Inwiefern funktioniert das denn als Marketinginstrument? Weil ich meine, sozusagen Scalable, der sehr große Player im Markt, hat ja im Moment nicht so die guten Ergebnisse, trotzdem wächst ja das Portfolio. Also inwiefern spielt Rendite eine Rolle bei der sozusagen Findung der Kunden?
Ich glaube, wenn man sie richtig einordnet, und da wird es dann eben schon schwierig, weil das eine differenzierte Betrachtung verlangt, dann spielt Rendite natürlich eine Rolle. Es wäre ja falsch zu sagen, dass die Kerndienstleistung, eben das, was wir für unsere Kunden erbringen, ist, das hat ein Resultat, und dieses Resultat kann positiv, negativ, neutral, keine Ahnung was sein. Das steht in einem Verhältnis zu dem, was andere tun. Also natürlich spielt die Rendite eine Rolle, aber eben durchaus in einen Kontext gesetzt. Das Wichtigste nämlich ist, dass die Rendite zu dem Anleger passt und zu seinem Risikoappetit, zu seiner Risikotragfähigkeit, und dass sie nachvollziehbar ist, dass das, was wir tun, für den Kunden nachvollziehbar ist und das, was dabei rumkommt, für ihn passt. Weil man darf nicht vergessen, gerade was bei dem Thema Rendite und auch Renditevergleich oft eben nicht gemacht wird, ist, dass man die Dinge in Relation zueinander setzt. Also eben in der Hauptsache vergisst, dass eine Rendite immer mit einem gewissen Risiko kommt und man eigentlich zum Vergleich einer Rendite zunächst das Risiko, das man dafür eingegangen ist, normalisieren müsste. Und das tun viele nicht. Das heißt, man muss das immer in Relation sehen. Und man muss auch sehen, was ist das Versprechen? Darauf hast du implizit zumindest in deiner Frage angesprochen. Was ist das Versprechen, was ich als Geldverwalter meinen Kunden gebe? Wir predigen immer, dass das Geldanlage aus unserer Sicht generell langfristig orientiert sein sollte, aus unserer Sicht eben auch das Risikomanagement langfristig aufgesetzt sein soll, und dass man uns nicht an der Rendite von einer Woche, einem Monat oder auch wenigen Monaten messen soll, weder im Positiven noch im Negativen. Das sagen wir auch, wenn es bei uns mal im ersten Jahr war unsere Rendite ja bombastisch gut, dann haben wir auch öffentlich gesagt, das ist nicht repräsentativ. Ein Jahr ist viel zu kurz. Wie gesagt, jetzt mit 4 Jahren sind wir langsam in einer relevanten Dimension. Also, und auch die Rendite kann man nicht langfristig genug anschauen, auch im Vergleich. Das gilt nur dann nicht, wenn ich eben kürzerfristige Effekte verspreche, wenn ich kurzfristiges Risikomanagement betreibe. Dann muss ich mich als Anbieter natürlich auch mit diesem Maßstab messen lassen. Doch wie gesagt, das tun wir nicht. unser Versprechen ist ein langfristiges und unser Fokus ebenso.
Hm. Nichtsdestotrotz funktioniert ja ein Kunde so, dass wenn er jetzt irgendwie in sein Portfolio guckt und bei dem aktuellen Crash und der sozusagen Erholung in sein Portfolio guckt und dann merkt, okay, da ist der Wert massiv abgeschmiert. Wie haben da eure Kunden reagiert und wie habt ihr sozusagen auch auf die Sorgen und Anmerkungen wiederum reagiert?
Bei uns ist es tatsächlich so, dass, wie gesagt, wir bieten einen langfristig ausgerichteten, aktiven, nicht aktionistischen, value-basierten Ansatz. Und unsere Kunden haben dies weitgehend verinnerlicht. Hinzu kommt, dass das durchschnittliche Anlagevolumen bei uns ungefähr 55.000 Euro beträgt. Das heißt, wir haben viele erfahrene und in Sachen Geldanlage eben auch gebildete Kunden. Sie begehen damit vielleicht den häufigsten, aber eben auch bedauerlichsten Anlegerfehler weniger häufig, nämlich eben in diesem dümmsten Moment aus einem theoretischen, meist ja sehr temporären Buchverlust einen realen zu machen, mit anderen Worten eben zu liquidieren oder große Bestände zu liquidieren. Das hat bei uns kaum, also wirklich nur auf Einzelfallebene stattgefunden. Aber nichtsdestotrotz, wir haben viele tausend Kunden und natürlich sind nicht alle so beleckt in Sachen Geldanlage, kennen sich vielleicht eben doch nicht so aus oder erleben diese eine solche Situation schlicht in der Praxis zum ersten Mal. Ne? Der Theorie und Praxis sind ja auch immer zwei verschiedene Dinge. Und ja, entsprechend möchte ich nicht verhehlen, dass nicht auch wir den einen oder anderen besorgten Anruf hatten. Das war aber tatsächlich nach wenigen Tagen, ich glaube nach 10 Tagen, dieses leicht erhöhte Kundenanfrageaufkommen hat sich schon ziemlich gelegt. Das war dann eher eine Randnotiz oder ein Thema, was man bei einem anderweitig motivierten Anruf noch mitgenommen hat. Aber tatsächlich war es bei uns sehr ruhig, eben weil dann auch die Kommunikation drumherum, der relativ schnelle Fokuswechsel von hey, keine Panik, hinzu eine Krise kann auch Chance sein. Wir sind Value-Investoren, das heißt tiefe Preise sind für uns nicht notwendigerweise etwas Schlechtes. Tiefe Preise können heißen, ja, das ist berechtigterweise zu tief bepriced, aber gerade in solchen Zeiten ist ja auch viel Irrationalität in den Märkten. Und für uns als Value-Investoren ist das eine Chance zu investieren. Und wir haben dann auch walk the talk, tatsächlich in unseren Soll-Allokationen anders als andere Geldverwalter, die eher de-risked haben, reaktiv, haben wir erste Chancen genutzt, mittlerweile schon zweifach unsere Aktienquoten in selektiven Teilen unserer Allokationen erhöht und das auch kommuniziert. Und das gibt einfach eine ganz andere Message für unsere Kunden, dass wir eben selbst nicht in Panik verfallen, dass wir ruhig und bedacht und besonnen nicht nur die Risiken anschauen, sondern eben auch die Chancen auf dem Radar halten.
Wie ist die Situation jetzt? Also ziehen die Volumina wieder an, dass die Leute wieder jetzt mehr investieren oder sind sie jetzt erstmal zurückhaltend, weil man noch nicht genau weiß, kommt jetzt eine zweite Welle, wie reagieren die Märkte, was passiert mit Amerika? Also wie ist generell das Verhalten der Kunden aktuell?
Also wie gesagt, wir haben sehr viele erfahrene Kunden, die unseren Ansatz ja auch verinnerlicht haben. Das heißt, es gibt schon einige, die etwas überspitzt gesagt sagen, endlich sind die Preise so tief, dass sich eben ein gesteigertes Engagement lohnt. Wir hatten viele Kunden, auch gerade größere Kunden, die tatsächlich in signifikantem Umfang jetzt neu oder quasi nachgelegt investiert haben. Das gilt natürlich auch wieder nicht für alle und angesichts eben der Langfristigkeit des Ansatzes sind für uns eben solche kurzfristigen Überlegungen mit, kommt die zweite Welle, wenn ja, wann genau, wie genau, wo genau, das sind alles Dinge, die uns überspitzt formulieren, nicht interessieren. Natürlich tun sie das, aber eher im Hinblick auf ihre langfristige Auswirkung auf unsere Portfoliostruktur, auf die langfristigen Risiken, auf die langfristigen Chancen. Das sind die Dinge, die wir anschauen. Wenn sich da was tut, werden wir auch wieder etwas ändern in unseren Portfolios, aber eben immer mit diesem langfristigen Fokus. Und ich weiß eben auch nicht, ob sich da in der breiten Masse der Bevölkerung tatsächlich etwas geändert hat, weil ich hege so etwas die Vermutung, dass die Anleger, die jetzt gerade bei den Broker-Kollegen die Türen einrennen, das vielleicht ab und zu aus der Motivation beispielsweise unserer Kunden heraus machen, dass sie eben einfach im langfristigen Sinne sehen, dass da günstige Preise sind und man sich im Zweifel eher mehr engagieren sollte. Ich vermute aber, dass viele das eher wiederum aus kurzfristiger Perspektive heraus machen und das Ganze eher aus Zockerperspektive sehen, ne, und sich da kurzfristige Gewinne erhoffen, was aus unserer Sicht eben genauso falsch ist, wie aus kurzfristigen Risiken oder kurzfristigen Risiken entfliehen zu wollen. Und man wird sehen, wo das endet.
Im Marketing merkt ihr natürlich trotzdem schon irgendwie, wie ist der Markt gerade. Also es gibt ja zum Beispiel so saisonale Effekte im Robo-Advisor oder generell in der Vermögensverwaltung, dass die Leute sich Anfang des Jahres gute Vorsätze haben, deswegen eher investieren. Und wenn der Markt jetzt gerade unten ist, paradoxerweise, ist es dann auch so, dass man schwieriger Kunden überzeugen kann. Also wie ist da die Resonanz der Neukunden gerade? Ist es schwieriger oder einfacher, Kunden zu gewinnen?
Das ist richtig, dass es diese saisonalen Effekte gibt. Die gab es bei uns auch dieses Jahr. Es gab tatsächlich eine Zeit, quasi in der Hochzeit der Corona-Krise oder der bisherigen, wo es sichtbar in den entsprechenden Tools, die es da im Marketing, in der Marketingwelt gibt, ruhiger war. Das hat jetzt aber tatsächlich auch schon wieder angezogen. Also es ist etwas Normalität wieder eingekehrt. Aber wie gesagt, ich glaube, dass die breite Masse, die ja jetzt gerade in Deutschland an sich schon, wie soll ich sagen, ein belastetes Verhältnis zum Thema Investieren in Wertpapiere hat, sagen wir es mal so, dass es natürlich da schon für viele gerade nicht die Zeit ist, sich zu engagieren, auch wenn das paradox nicht verständlich von vielen Journalisten dagegen löblich angeschrieben, dass eigentlich eben gerade die hohen Preise, wenn alles super ist, dann steigen mal wieder ein paar ein. Wenn gerade so eine Zeit ist wie jetzt, dann steigen eben viele aus oder wenige ein. Aber da kann man nur mit guter, sachlicher, nüchterner Information und Kommunikation unterstützen, dass da ja die Anleger die Dimensionen richtig oder besser für sich einschätzen.
Ihr habt jetzt mehr als 100 Millionen Assets under Management, also sozusagen verwaltete Kundengelder. Das ist sozusagen im Vergleich zu den großen Playern im Markt und generell, wenn man sich so den Vermögensverwaltungsmarkt anguckt, ist das noch nicht sehr viel. Woran liegt das?
Ich habe öffentlich nur gesagt, dass wir schon vor einiger Zeit, dass wir einen dreistelligen Millionenbetrag verwalten. Das ist auch richtig so. Wir sind der größte unabhängige Player im Markt und daher aus unserer Sicht sehr gut positioniert, um jetzt eben gerade in dieser Zeit, wo es darum geht, von Nische zu Masse zu wachsen mit unseren Wachstumsinitiativen, die wir zum Teil schon lanciert haben und noch vorhaben, in diesem Wachstumsmarkt nicht nur zu bestehen, sondern sehr erfolgreich zu bestehen. Ich bin sehr zufrieden mit dem, was wir bisher erreicht haben und wir sehen uns sehr gut gerüstet, diese spannende Zeit, die vor uns liegt, erfolgreich zu durchschiffen.
Wie meinst du das mit größtem Unabhängigen?
Also unabhängig im Sinne von Bank, also jetzt schon einer Bank zugehörig und oder mit Investoren im Rücken, die große Finanzplayer sind und dementsprechend die Unabhängigkeit zumindest etwas eingeschränkt gegeben ist, sagen wir es mal so.
Okay. glaube ich, nochmal ein separates Thema, über das man diskutieren könnte. Mhm. Was ist denn sozusagen eure Zielgröße, wo ihr sagt, so könnte man ein profitables, gut funktionierendes, nachhaltiges Unternehmen aufbauen? Es gibt ja diesen Richtwert von 1 Milliarde in der Vermögensverwaltung, wo man sagt, ab dann lässt sich das Geschäft quasi profitabel betreiben. Was ist da sozusagen eure Philosophie?
Genau, das Geschäft lässt sich bekanntlich profitabel betreiben, wenn die Erträge größer sind als die Kosten. Aber Spaß beiseite. Diese Million ist auch keine falsche ungefähre Größe, aber letztlich kommt es auf das Geschäftsmodell, auf die Gebühren, die Kundenstruktur an, vor allem aber auf den Appetit in Sachen Tempo und Ausmaß des Wachstums, weil eben, wenn man natürlich größere Fundings sozusagen wieder in Wachstumsinitiativen steckt, die auch kurzfristig ihre Wirkung zeitigen sollen, dann verschiebt sich gegebenenfalls auch der Break-Even wieder in die Zukunft. Und das ist halt die typische Startup-Entscheidung letztlich, die wir als Fintechs immer wieder neu zu treffen haben. Ich glaube, mit dem Unterschied, dass wir aber dennoch ein traditionelles Geschäftsmodell dahingehend haben, dass die meisten ja schon eine Monetarisierung eingebaut haben. Also die Frage stellt sich für uns nicht, wir nehmen ja alle Geld für das, was wir tun, haben aber natürlich im Gegensatz zu den traditionellen Kollegen durchaus wiederum Startup-typischere Dynamiken in unseren Geschäftsmodellen drin. Und ja, wie gesagt, plus minus ist das nicht falsch mit der 1 Milliarde. Ja. Aber das ist für jeden Player im Markt letztlich dann sehr, sehr, sehr unterschiedlich entsprechend sein. Eigenschaften, die für ihn gelten, ja.
Aber ihr seid noch bislang noch nicht profitabel, oder?
Nein, sind wir nicht, aber mir ist auch zumindest kein Player im Markt bekannt, der das schon wäre, und das ist auch nicht schlimm, das ist so geplant, das ist so vorgesehen. Natürlich muss es irgendwann profitabel sein, wird es auch. Aber eben, wann dieser Zeitpunkt genau ist, das ist jetzt nicht die allerwichtigste Kennzahl, die wir uns zum Ziel gesetzt haben. Ansonsten geht es durchaus einfach um Wachstum in Sachen Kunden und AOM. Das ist das Hauptziel in unserem Metier.
Ihr habt ja auch strategische oder sozusagen auch erfahrene Investoren im Hintergrund. Wollt ihr da jetzt nochmal größere Finanzierungsrunden einfahren oder versucht ihr sozusagen organisch weiter zu wachsen? Was ist da sozusagen der Ansatz?
Ja, also beides. Ich glaube, der Mix macht's letztlich. Die Maßnahmen, die wir vorhaben, die sind sozusagen unterschiedlich teuer, und man kann ein unterschiedliches Tempo wählen in der Umsetzung der Agenda, die wir da haben. Ich glaube aber schon, dass nicht nur Size matters, sondern eben auch Zeit, und dementsprechend machen etwas größere Fundings durchaus Sinn, um eben das, was von alleine auch gut funktioniert, aber vielleicht etwas länger dauert, entsprechend zu befeuern. Und um deine Frage zu beantworten, ja, wir haben jetzt schon größere Finanzierungsrunden hinter uns und es wird noch größere geben, weil bei uns wie bei allen anderen ist nach dem Funding vor dem Funding, und wir sind da gut aufgestellt, um eben auch unseren, also haben Investoren an Bord, die eben unser langfristiges Wachstum und unsere langfristige Agenda, hinter der wir alle stehen, optimal zu unterstützen, auch mit den nötigen finanziellen Mitteln.
Wie empfänglich sind Finanzinvestoren zurzeit, wenn es um so Robo-Advisor-Themen geht, gerade vor dem Hintergrund, dass es viele Player im Markt gibt?
In dieser Zeit, glaube ich, hat sich jetzt nichts geändert. Man kann natürlich sagen, dass es im Zweifel für die digitalen Modelle eigentlich keine schlechte Zeit ist, weil es eine Ära von etwas mehr Offenheit und Zugang zu digitalen Modellen ganz grundsätzlich in der Gesellschaft jetzt gefördert hat. Das heißt eigentlich die Ziele, die wir hier verfolgen, eher positiv befeuert, wiederum auf lange Sicht. Das ist auch etwas, was in meinen Augen nicht von heute auf morgen geschieht. Zumindest jetzt die indirekte Wirkung auf das Thema Geldanlage noch. Aber es geht zumindest in die richtige Richtung. Das heißt, aus meiner Sicht hat sich bei den Investoren, die an das Geschäftsmodell im Allgemeinen, an die Art und die Art der Umsetzung, wie wir das vorhaben und unsere Strategie glauben, hat sich wegen Corona mit Bestimmtheit nichts geändert. Also da sehe ich jetzt.
Ich meine jetzt auch nicht so sehr wegen Corona, sondern mehr vor dem Hintergrund, dass der Markt, wie du am Anfang auch schon gesagt hast, relativ unüberschaubar geworden ist und 30, 40 Player da unterwegs sind.
Ja, aber das ist ja, darf für einen Profi-Investor ja keine Überraschung sein. Also wir sind ja nicht vor vier Jahren auf den Markt gekommen und dachten, dass wir auf immer und ewig die fünf sind, die wir damals waren. Das ist ja schlicht blauäugig, wenn man davon ausginge, dass es da irgendwann mal mehr gibt, dass es da auch traditionelle Anbieter gibt, die dann doch mal aufwachen und in den Markt dringen. Das ist ja keine Überraschung, wenn man vor vier Jahren auf den Markt gegangen ist. Und wenn es das ist, dann ist man aus meiner Sicht an der falschen Stelle als Investor in dem Bereich. Also für unsere Investoren ist das weder eine Überraschung noch irgendwie ein Risiko, das die da sehen. Die sind dabei, bleiben dabei und unterstützen uns mit voller Kraft.
Kannst du denn dann sagen, ob demnächst irgendwie große Funding-News von euch anstehen oder?
Nein, wir kommentieren tatsächlich, wir sind da sehr zurückhaltend in unserer Kommunikation. Wir haben unsere bisherigen Funding-Runden, die es natürlich auch schon einige an der Zahl gab, nicht kommentiert und werden auch zukünftige nicht kommentieren. Aber wie ich schon gesagt habe, es wird Finanzierungsrunden geben und sie werden in Zukunft eher größer werden, weil wir ein größeres Rad drehen. Von dem her, ja. Es wird sie geben. Wie kurzfristig kann ich dir nicht sagen.
Okay. Lass uns zum Schluss nochmal über ein bisschen anderes Thema sprechen. Und zwar, du bist auch Mitglied des Fintech-Rates. Mhm. Was macht ihr da eigentlich genau?
Wir versuchen, die Bundesregierung mit Rat und Tat zu unterstützen, wenn es eben um die deutsche, aber mittlerweile auch europäische Agenda in Sachen Fintech geht, um eben sicherzustellen, dass die Industrie einen möglichst fruchtbaren Boden vorfindet in Sachen rechtliches, organisatorisches, steuerliches, aber eben auch überhaupt ein Gehör zu haben gegenseitig. Es geht nicht um Lobbyarbeit, das haben wir uns von Anfang an so festgelegt, dass das nicht das Ziel dieses Fintechs-Rates ist, sondern es geht wirklich darum, in einem kollaborativen Ansatz die besten Köpfe, das Wissen und die Erfahrung, die Nöte vielleicht auch, einfach das praktische Wissen, was braucht's, was gibt's, was braucht's noch, nach Berlin zu tragen und zurück. Und da werden Sachen validiert, die schon bestehen, da werden neue Dinge eingebracht, da wird reflektiert, ventiliert und debattiert, und das kann dem Fintech-Platz Deutschland und Europa, weil wir müssen in diesen Dimensionen denken, nur gut tun.
Gab es da schon jetzt Anfragen oder Anrufe, was das Thema Wirecard angeht? Weil das ist ja etwas, was die Politik gerade sehr stark bewegt, und vielleicht habt ihr euch dazu auch noch nicht abgesprochen, aber gab es da schon irgendwie das Bedürfnis, darüber zu sprechen, inwiefern das auch Dinge Konsequenz für die Branche haben könnte?
Noch ist mir in Sachen Wirecard weder aus dem Fintech-Rat direkt noch aus dem Kreise des Fintech-Rats etwas zu Ohren gekommen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das Thema da richtig aufgehoben wäre, jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt, wo es noch viel zu früh ist, abgesehen von einer sehr generellen Debatte über etwaige Maßnahmen zu sprechen, die noch gar nicht feststehen, aber auch später sollten welche feststehen. Wie gesagt, der Fintech-Rat ist keine Lobbyorganisation, bin ich mir auch nicht sicher, ob das Thema uns mehr als peripher beschäftigen wird. Persönlich bin ich der Meinung, dass auch das derzeitige rechtliche und regulatorische Rahmenwerk es hergäbe, um nicht zu sagen verlangte, dass an der richtigen Stelle oder eben überhaupt hingesehen wird. Maßnahmen, die vom Regulator ergriffen werden, da hoffe ich mir als Fintech-Unternehmerin, dass die besonnen getroffen werden und vor allem nicht dazu führen, dass am Schluss mit Kanonen oder Schrotflinten auf Spatzen geschossen würde, womit dann wiederum niemandem gedient wäre. Doch wie gesagt, selbst diese Maßnahmen werden mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht im Fintech-Rat gefällt oder überhaupt debattiert. Von dem her harren wir der Dinge, die da kommen.
Alles klar. Dann vielen Dank für deine Zeit, Salome. Und bis zum nächsten Mal bei Finance Forward.
Ja, vielen Dank, Kasper.